Wir werden heute gemeinsam in den Philipperbrief schauen und ich möchte passend dazu die Schriftlesung aus Philipperbrief Kapitel 2 vorlesen, die Verse 1 bis 11. Philipper Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, die Seite 1325 in den Gemeindebibeln. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden, bevor wir zur Botschaft kommen. Ich möchte beten. O heiliger Vater, wir stehen voll Staunen vor dieser Wahrheit, die du offenbart hast, dass der, der Gott selbst ist, Mensch wurde. Und Herr, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Jesus Christus Gott und Mensch ist. Lass uns, Herr, zur Anbetung geführt werden, zu sehen, was du offenbart hast. Und so bitten wir, hilf du mir, in Klarheit zu reden und jedem hier zu hören, zu deiner Ehre, im Namen Jesu Christi. Amen. Wir denken in diesen Tagen, und hoffentlich nicht ausschließlich, an unseren Herrn Jesus Christus. Und wir haben schon letztes Mal begonnen, uns etwas mehr Gedanken darüber zu machen, auch in Bezug auf die Bekenntnisse oder die Kämpfe, die in der Geschichte der Kirche stattfand, wer Jesus Christus ist, Gott und Mensch zugleich. Wie kann das sein? Und die zweite Person der Dreieinigkeit, Logos, der Mensch wurde. Und Johannes 1, Vers 17 sagt es unmissverständlich, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn wir das Buch Exodus lesen, dann sehen wir, wie Gott auf dem Berg Sinai zu Mose gesprochen hat. Das ganze Volk nimmt Donnerflammen auf dem rauchenden Berg da und sie zittern, sie fürchten sich. Gott spricht und alles schweigt. Gott hat Mose die 10 Gebote gegeben, die Gottes heiligen Charakter reflektieren. Gottes Gesetz kennt keine Gnade. Es gibt uns die klaren Warnungen für Ungehorsam gegenüber seinem heiligen Wort, gegen seine Gebote. Es gibt uns die Anforderung von Gottes Heiligkeit und es offenbart unsere Schuld vor ihm. Das Gesetz hat noch nie das Gewissen eines Sünders geheilt oder getröstet. Das kann es nicht, dafür ist es nicht gegeben. Das ist nicht die Aufgabe vom Gesetz. Gott hat durch Mose das Gesetz gegeben, aber Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, leibhaftig geworden, sichtbar geworden. Er ist Fleisch geworden. Logos, Gott selbst, ist Mensch geworden, damit wir Gnade und Wahrheit empfangen. Gnade durch die volle Offenbarung von Gottes Heilsplan, Vergebung für die Seele allein in Christus durch Glauben, Wahrheit durch die unverhüllte Darstellung Christi als das wahre Opfer. Er ist der wahre Priester und die wahre Sühnung für unsere Sünden. Augustinus, er sagt es so treffend, das Gesetz drohte, es half nicht, es gebot, es heilte nicht. Es zeigte unsere Schwachheit auf, nahm sie aber nicht hinweg, doch es bereitete für den Arzt vor, der mit Gnade und Wahrheit kommen sollte. Und hier siehst du, warum es in dieser Kontroverse im 4. Jahrhundert zwischen Kyrill und Nestorius nicht um Kleinigkeiten ging. Die Kontroverse, die durch den Begriff Theotokos, Mutter Gottes, entstanden ist, sie trifft auf das Herzstück des Evangeliums. Kyrill ist von Gottes Wort geprägt und geformt durch seine Vorgänger Clement, Origen, Alexander, Athanasius. Er lebt in dieser christlichen Tradition, die Christus und das Wort Gottes, wer Christus ist, hochgehalten haben. Und ich sage nicht, dass alles, was zu dieser Zeit getan wurde, und auch bei Kyrill gab es sehr, sehr fragwürdige Dinge, wo du manchmal denkst, was ist da los? Aber du verstehst, die Gemeinde damals ist nicht, wo sie heute ist. Es war eine andere Zeit. Und dennoch hat Gott diese Männer mächtig gebraucht, um die Wahrheit des Evangeliums hochzuhalten. Und für Kyrill ist das Verständnis über die Menschwerdung Jesu nicht einfach irgend so ein Argument, abstraktes Argument, wo es um Theologie geht, was für Theologen gedacht ist. Nein, er hat begriffen, es geht um unsere Errettung. Es geht um unsere Anbetung. Und darum müssen wir uns klar werden und Gedanken machen, wer Jesus Christus ist. Und dieser Begriff Theotokos hat damals nicht dazu gedient, Maria zu erheben. Er hat nicht dazu gedient, eine Marienverehrung zu beginnen. Und wenn wir in die Geschichte schauen, seien wir ehrlich, egal wo du hinschaust, jede Wahrheit wurde in gewisser Weise misshandelt oder missbraucht, falsch verstanden. Und genauso sehen wir das auch hier mit dem Begriff Theotokos. Es geht nicht um Maria, sondern damals hat es einen Glaubenstest dargestellt. Ist Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch oder ist er es nicht? Und Kyrill sagt es ganz einfach. Ist Jesus eine andere Person als Logos? Dann ist es nachvollziehbar, dass wir über den Begriff Theotokos argumentieren. Aber wenn Jesus die gleiche Person ist, warum gebrauchen wir nicht den Begriff Theotokos? Es sei denn, man hat ein Problem mit dieser einen Person, mit dieser einen Subjektivität, in der Gott und Mensch vereint ist. Und natürlich, wir sollten heute den Begriff zuerst klären, weil wir in einer anderen Zeit leben, nicht wahr? Weil die römisch-katholische Kirche was völlig anderes hineingelegt hat in diesen Begriff und auch missbraucht hat. Aber hättest du Schwierigkeiten mit diesem Verständnis, was wir auch schon gesehen haben, mit dem Verständnis von Kyrill zu sagen, Maria ist Theotokos, die Mutter Gottes. Und wenn du Schwierigkeiten hast, wen hat Maria geboren? Ein Menschen? Wen haben die Männer aus dem Morgenland angebetet? Ein Menschen? Das ist Götzendienst. Maria ist die Mutter Gottes, Theotokos, wie es auch in dem Bekenntnis von Chalcedon formuliert ist. Nicht weil Maria ein göttliches Wesen gezeugt hat, sondern weil sie tatsächlich den geboren hat, der Gott selbst ist und zugleich Mensch. Und Kyrill sieht dass es mehr als nur um ein Argument geht. Es geht um unsere Anbetung. Gott selbst ist Mensch geworden. Beten wir Gott an oder einen Menschen? Und wenn du biblisch sein willst, musst du sagen können, Maria hat den Gottmenschen Jesus Christus geboren. Sie ist in diesem Sinne Theotokos. Und wir möchten uns heute mit der Person Jesu Christi als diesen Gottmenschen weiter beschäftigen und vor allem in Philipper 2, Vers 7 heute schauen. Und es hilft uns hoffentlich, das Wunder der Menschwerdung besser zu verstehen. Lies mit mir nochmal die Verse 5 bis 11, um auch etwas Kontext zu geben. Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und das ist unser Vers heute, Vers 7. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir werden im ersten Punkt anschauen, warum Gott Mensch wurde. Athanasius, auch ein Kirchenvater, hat Jesu Menschwerdung, die Inkarnation, das ist dieser Begriff, die Menschwerdung, die Inkarnation, als eine rettende Begegnung zwischen Gott und Menschen verstanden. Schau, er sagt, Gott, Logos, diese zweite Person der Gottheit, Logos wurde Mensch, damit der Mensch aus seinem verderbten Wesen dieser Menschheit zu Gott kommen kann. Gott erlöst den Menschen aus seinem Wesen, damit er Teil von Gott wird, das heißt in Gottes Gegenwart leben kann. Logos, diese zweite Person Gottes, der Dreieinigkeit, sie musste nicht Mensch werden. Und wenn dir das bewusst ist, folgen zwei Punkte. Zum einen, es ist ein völlig freier Akt der Gnade Gottes, der Macht Gottes, dass diese zweite Person Mensch wird. Und der zweite Punkt ist, dass Logos Mensch wird, nicht zum Wohl Gottes, sondern zum Wohl des Menschen. Zum Wohl des Menschen. Die Inkarnation hat das Ziel, den Menschen aus seiner gefallenen Natur zu erlösen, uns von unserer Sünde zu befreien. Der Mensch, er ist in diesem Verfall seines Wesens durch die Sünde. Wir sterben, wir leiden unter der Sünde. Das Wesen der Menschheit, es ist entartet, es ist entfremdet von Gott. Und darum ist Gott Mensch geworden, damit er den Menschen wieder zu Gott bringt, in die Gegenwart Gottes. Und darum ist die Frage über die Menschwerdung so fundamental. Wenn du fragst, warum ist das notwendig, dass Jesus Mensch wurde, dann ist die Antwort, das ist Gottes Wiederherstellung des menschlichen Wesens. Das ist die Art und Weise, wie Gott den Menschen wiederherstellt. Die Inkarnation ist das Werk der Erlösung Gottes des Menschen. Und für Nestorius war das völlig unsinnig, so zu reden. Zu sagen, Logos ist geboren, ist genauso unsinnig, wie zu sagen, dass Logos gelitten oder gestorben ist. Und du verstehst, warum? Wir reden von Gott, nicht wahr? Er wird nicht geboren, Gott ist. Er ist der Anfang und das Ende. Er leidet nicht, Er stirbt nicht. Für Kyrill ist gerade dieses scheinbar Unvereinbare, dass Logos geboren wird, leidet, stirbt und aufersteht, für ihn ist genau das die konkrete Verwirklichung des Wirkens der zweiten Person Gottes. Das ist die Umsetzung. Schau, er sagt, der ewige Sohn nimmt ein wirklich menschliches Leben an, um als wahrer Mensch aus unserer menschlichen Natur heraus unsere Errettung zu vollbringen. Seine Geburt, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung sind nicht Fremdkörper zur Gottheit, sondern es ist das heilsgeschichtliche Handeln Gottes. Ja, sein Handeln selbst, vollzogen in der Person Jesu Christi, für unsere Erlösung. Zuerst wird Gott als Mensch geboren und lebt als Mensch, damit wir, und hier siehst du diese Umkehrung, damit wir zu Gottes Kindern werden und in der Gegenwart Gottes leben können. Und Kyrill, er bringt diese Spannung dieser Wahrheit in der Person Jesu Christi, dem Gottmenschen, so deutlich zum Ausdruck. Er sagt, Gott wurde Mensch, mächtig und doch zerbrechlich, majestätisch und doch so demütig. Und es ist eine Spannung, nicht wahr? Du siehst, wie er diese Wahrheit der Gottheit und Menschheit in einer Person hochhalten möchte. Das ist diese eine Person, in der Gott und Mensch zugleich ist. Und einer seiner liebsten Aussagen, und ihr habt es im Deutschen nicht so hingekriegt, aber es klingt wirklich gut im Englischen. Im Deutschen lautet es so in etwa, damit ihr einen Sinn mitkriegt. Logos litt, ohne seinem göttlichen Wesen nach leidensfähig zu sein. Im Englischen heißt es, the Logos suffered impassible. Das heißt, der leidensunfähig ist, Logos selbst, erlitt. Und was er damit beabsichtigt, ist diese intime Vereinigung, diese hypostatische Einheit zwischen zwei Realitäten hochzuhalten. Eine Realität ist die herrliche Macht der Gottheit und die andere Realität ist dieser tragische Zustand der Menschheit, des menschlichen Zustandes. Es ist diese Vereinigung von diesen zwei Realitäten, der Gottheit und Menschheit, die zu einer rettenden Handlung wird. Es ist eine lebengebende Transaktion. Die Macht des einen heilt und verändert die Zerbrechlichkeit des anderen. Schau, jeder dieser Wesen, Gottheit und Menschheit, sie sind notwendig und tragen ihre Eigenarten bei. Und durch ihre Einheit in dieser einen Person, schau, durch diese Einheit dieser einen Person wird in der Geschichte der begrenzten Menschen, wir sind endlich, der endlichen Menschen, das Ewige offenbar. Die Offenbarung des Ewigen wird vollbracht in der Geschichte der Menschen in Jesus Christus. Der unsichtbare Gott wird sichtbar. Der ewige Gott, der kein Anfang noch Ende hat, wird als Mensch geboren. Für Kyrill ist das geheimnisvoll. Es ist zu wunderbar, aber es ist nicht unlogisch. Es ist nicht Unsinn. Es ist göttlich. Es ist göttlich. Und Kyrill hat genau das gesehen, was Paulus schon vor ihm so deutlich gelernt hat. Der in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern, wie die Elberfelder Übersetzung sagt, sich selbst zu nichts machte und Knechtgestalt annahm. sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Er zum Tod am Kreuz. Hat Paulus die gleiche Spannung gesehen? Hier ist Gott selbst und er macht sich zu nichts. Er erniedrigt sich, wie wird zum Menschen. Er ist, der leidet und dennoch gehorsam ist und am Kreuz stirbt. Von wem als dem ewigen Gott, der zweiten Person der Gottheit, Logos selbst, spricht Paulus. Siehst du diese Wahrheit der Weihnacht? Wenn Johannes sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist diese eine Person, Christus, der Gottmensch, der kam, um uns den Weg zum Vater zu öffnen. Und lass uns kurz darüber nachdenken, was Paulus in diesen Versen sagt. Vor allem im Vers 7, was im zweiten Punkt unser Fokus sein wird, dass Logos, die zweite Person der Gottheit, sich selbst entäußert. Und wir werden zuerst zwei Sichtweisen anschauen, die falsch sind, damit keiner denkt, oh, das klingt gut, das muss richtig sein. Es klingt vielleicht gut zum Anfang, aber es wird immer schlimmer und es ist falsch. Also zwei Sichten, die falsch sind. Und dann, wie wir es richtig zu verstehen haben, was Paulus im Vers 7 im Philipper 2 sagt. Ich habe schon erwähnt, die Elberfelder sagt, er macht sich selbst zu nichts. Die Schlachter 2000 sagt, er entäußerte sich selbst. Andere Übersetzungen sagen, er entleerte sich. Das griechische Wort im Vers 7 ist ekeneson, was entleeren bedeutet. Vielleicht hast du schon mal von der göttlichen Kenosis gehört. Was bedeutet es, Kenosis? Das klingt seltsam, da muss man vorsichtig sein. Es bedeutet genau das, Entleeren Gottes. Kenosis kommt von diesem griechischen Wort ekeneson, was Entleeren bedeutet. Und es beinhaltet diese Sicht, dass Gott sich in gewisser Weise entleert hat. Und wir werden gleich anschauen, was oder wie es verstanden wird. Und das ist nicht gut, was diese Lehre sagt. Auch nicht, was die Schrift lehrt. Aber es ist der Versuch, es erstmal zu erklären. Und egal, was das Wort bedeutet, aber es stellt sich wirklich die Frage, was bedeutet es, wenn Gott sich zu nichts macht? Wenn Gott sich entleert? Was bedeutet es, wenn Paulus sagt, er entäußert sich? Und wir stellen zuerst die Frage, hat die zweite Person Gottes, Logos, seine zum Beispiel Allwissenheit abgelegt? Oder seine Allmacht? Hat er sich seiner göttlichen Eigenschaften entleert? Und wir reden hier von dem Wesen Gottes. Also ontologisch, ihr kennt den Begriff, das bezieht sich auf das Wesen Gottes, der Gottheit selbst. Hat Christus seine göttlichen Eigenschaften abgelegt für die Dauer seiner Menschwerdung, solange er Mensch auf dieser Erde war? Lass es mich vielleicht so ein bisschen klarer darstellen. Und ich weiß, Illustrationen sind immer gefährlich oder haben ihre Schwachpunkte, aber die meisten von uns, wenn nicht alle, kennen Superman. Wir alle kennen Superman. Wenn Superman in der Gegenwart von Kryptonit ist, dann kann er seine Superkräfte nicht ausüben. Dann ist er völlig normal. Oder geschwächt. Und ähnliches, so diese Sichtweise der göttlichen Kenosis im Wesen Gottes, ist es mit Christus bei der Menschwerdung. Schau, in der Zeit von seiner Geburt bis zur Himmelfahrt kann er seine Allwissenheit nicht ausüben oder auch seine Allmacht. Er hat sich sozusagen diese Eigenschaften entleert, solange er auf Erden war. Und das klingt nicht gut. Da müssen unsere Alarmglocken angehen. Und darum versucht diese Entleerung, Kenosis, gewisse Unterscheidungen zu machen. Und du merkst, wenn du sagst, Gott hat sich entleert, dann bist du auf ganz gefährlichem Wege. Und darum sagt die Kenosis, wir müssen es unterscheiden. Wir müssen unterscheiden, wessen oder was er sich letztendlich entleert hat. Und sie sagt zum Beispiel, es gibt Eigenschaften in Gott, die sind grundlegend. Sie sind notwendig, um Gott zu sein. Und diese Eigenschaften behält Jesus Christus natürlich. Sie sind nämlich essentiell, sie betreffen das Wesen Gottes. Und diese Eigenschaften machen Gott zu Gott. Aber dann gibt es andere Eigenschaften Gottes, die sind gut, aber wenn sie nicht da sind, ist Gott immer noch Gott. Verstehst du, wenn du zum Beispiel klug bist, wenn ich so illustrieren kann mit Vorsicht, wenn du klug bist, bist du ein kluger Mensch. Wenn du nicht klug bist, bist du immer noch ein Mensch. Man versucht, so gewisse Unterscheidungen in Gott zu machen. Das heißt, Allwissenheit zum Beispiel ist so eine Eigenschaft. Wenn Gott nicht allwissend ist, ist er immer noch Gott? Oder nicht? Wenn Gott nicht allwissend ist, und als das Wort Fleisch wurde, hat Logos diese nicht zwingend erforderlichen Eigenschaften abgelegt. Und deshalb kann Jesus sagen, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Und du siehst, es klingt nicht gut, was hier gemacht wird. Und auch nicht überzeugend. Aber du siehst den Versuch, es wird der Versuch gestartet, die Eigenschaften in wesenhafte Eigenschaften und nicht wesenhafte Eigenschaften zu unterteilen. Und diese nicht wesenhaften Eigenschaften, diese legt Jesus bei der Menschwerdung ab. Die Eigenschaften aber, die das Wesen Gottes ausmachen, die bleiben erhalten. Darum ist Christus immer noch Gott. Und du siehst das Problem, es gibt einige. Gott ist einfach. Das haben wir erst vor kurzem im Mitgliedschaftskurs gehört. Gott ist einfach. Das heißt, du kannst Gott nicht unterteilen in wesenhafte und nicht wesenhafte Eigenschaften. Und wie sieht es aus, wenn du die Frage stellst, was sind denn die wesenhaften Eigenschaften? Wo ziehst du die Grenze? Gehört Allwissenheit dazu oder nicht? Wie kann so etwas mit der Unveränderbarkeit Gottes vereinbart werden? Ihm, bei dem kein Schatten eines Wechsels ist, wie Jakobus es sagt. Und du siehst, Gott ist vollkommen. Und deshalb gibt es in ihm keine Veränderung. Diese Unterscheidung erlaubt die Schrift nicht. Und du siehst, dass diese Art von Kenosis im Wesen Gottes, sie hat ernste Probleme. Und ist nicht mit der Schrift vereinbar. Auch nicht mit den Bekenntnissen. Aber dann gibt es eine zweite Art. Und die schauen wir auch noch ganz kurz an. Eine zweite Art von Kenosis. Also es gibt unterschiedliche Kenosen. Diese bezieht sich auf die Funktion, die Jesus in der Menschwerdung einnahm. Sie bezieht sich darauf oder sagt im Prinzip, dass Christus hat nicht seine göttlichen Eigenschaften abgelegt. Er hat sich nicht im Wesen verändert oder sich entleert. Er hat diese Eigenschaften nur für eine Zeit nicht ausgeübt. Und das klingt schon besser, nicht wahr? Und vielleicht können sich da so einige auch mit wiederfinden. Ja, Christus ist Mensch geworden. Er ist immer noch Gott, er hat nur seine göttlichen Eigenschaften nicht ausgeübt. Er könnte, wenn er wollte, und das ist auch der Unterschied zum vorherigen, er könnte, wenn er wollte, aber er hat sie für eine bestimmte Zeit nicht ausgeübt. Und es hilft auch, solche Schriftstellen zu erklären, dass Jesus hungrig, müde oder gewisse Dinge nicht weiß. Und wenn du nochmal an Superman denkst, dann weißt du, dass Superman auch Clark Kent ist, der Reporter. Und als Clark Kent, und ich weiß die Schwierigkeiten mit der Illustration, aber du siehst, als Clark Kent hat er immer noch die Kräfte als Superman, nicht wahr? Er übt sie nur nicht aus. Beim Kryptonit kann Superman seine Kräfte nicht nutzen, aber als Clark Kent kann er es sehr wohl tun. Er tut es aber nicht, weil er nicht will. Und die Illustration scheidet darin, dass es eine Tarnung für Superman ist. In Christus ist es keine Tarnung, er ist Mensch geworden. Aber die biblische Lehre über Christus sagt, und das ist hier der Unterschied, dass Christus seine göttlichen Eigenschaften behält und ausübt. Und immer ausübt. Es ist Jesus Christus, der ausgepeitscht wird und dessen Leben und dessen Leib unter den Schlägen zerbricht und zugleich die Hand und jeden Atemzug seiner Peiniger aufrecht erhält. Es ist Jesus Christus, der am Kreuz hängt, leidet und stirbt und dennoch mit göttlicher Macht Himmel und Erde zusammenhält. Es ist Jesus Christus, der immer auch in seiner Menschwerdung seine göttlichen Eigenschaften ausübt und nie aufgehört hat, das zu tun. Kolosser sagt uns, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft, Hebräer 1,3. 1. Korinther 8 sagt, ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Christus hat nie aufgehört, seine göttlichen Eigenschaften auszuüben. Auch nicht als Mensch. Auch nicht als Mensch auf Erden. Und jetzt kommt hinzu, schau, dass Christus, als er Mensch geworden ist, nun, er ist es nicht für eine Zeit geworden. Christus hat nicht nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt seine Menschheit abgelegt. Er ist immer noch 100% Mensch, verherrlichter Mensch, wie wir einmal verherrlicht sein werden, aber er ist immer noch 100% Mensch und er wird es für immer bleiben. Bedeutet es, dass er in dieser falschen Sicht bedeutet es, dass er nie wieder seine göttlichen Eigenschaften, seine Allwissenheit, seine Allmacht ausüben wird, weil er ja immer noch Mensch ist? Nein, Unsinn. Das heißt, beide Sichten, bezogen auf das Wesen oder die Funktion dieser Lehre, der Entleerung, Kenosis, ist nicht biblisch. Aber was bedeutet es dann, wenn Paulus im Philipperbrief 2, Vers 7 sagt, dass das ewige Wort sich entäußert hat, sich zu nichts gemacht hat oder entleert hat? Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt. Der ewige Sohn wird Mensch. Nun, zum einen darfst du das nicht wörtlich nehmen. Du darfst es nicht wörtlich nehmen. Es ist bildlich gesprochen, was Paulus hier ausdrückt. Du kannst diesen Ausdruck nicht wörtlich nehmen, in dem Sinne, dass das Wort sich seiner Gottheit entleerte, weil er dann nicht mehr Gott ist. Nein, Paulus gibt uns ein Bild eines tiefen Geheimnisses der Menschwerdung. Logos wird Mensch, ohne seine Gottheit aufzugeben oder nicht auszuüben. Es muss so verstanden werden, dass das Wort Logos bei der Menschwerdung nicht seine Gottheit entleert hat, sondern stattdessen das menschliche Wesen hinzugefügt hat. Das heißt, der Ausdruck ist in dem Sinne zu verstehen, dass etwas hinzugekommen ist, nicht weggenommen wurde. Es ist dieser höchste Akt der Herablassung Gottes, der Ewige, der Herr der Herrlichkeit. Er nimmt unsere menschliche Natur an. Er wird wie wir, nicht vorübergehend, sondern für alle Ewigkeit. Das ist ein Akt göttlicher Herablassung. Logos, Gott selbst, ist für immer hypostatisch mit dieser Menschheit, mit dieser menschlichen Natur vereint. Unvermischt, unzertrennbar und doch so innig mit der menschlichen Natur vereint in der einen Person Jesus Christus. Schau, er verbindet das Göttliche mit dem Menschlichen auf ewig, untrennbare Weise. Was bedeutet es also, wenn das Wort sich entleert? Nun, die Antwort liegt in dieser Selbstverbergung. Logos ist verborgen in der Person Jesu Christi, aber er ist Gott und Mensch und er übt alle Eigenschaften aus. Das Wort wird Fleisch und gibt keine seiner göttlichen Vorrechte und Eigenschaften ab, weder vorübergehend noch auf ewig. Er ist Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen. Er ist Gott. Was sich aber bei der Menschwerdung verändert, ist, dass Logos diese menschliche Natur hinzufügt. Schau, wie alle Menschen hat diese menschliche Natur begrenzt Kraft und Wissen. Wir haben begrenzte Eigenschaften. Aber die göttliche Natur, sie hat nicht diese begrenzten Eigenschaften. Sie ist allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Und in der Person Jesu Christi übt er in seiner göttlichen Natur genau diese Eigenschaften aus, immer und durchgehend. Und schau, die göttliche Natur Christi durchdringt die menschliche Natur der Person Jesu Christi, ohne sich zu vermischen. So wie Gott, vielleicht können wir es uns so, oder stell dir das so vor, so wie Gott alles und jeden durchdringt, wir leben in ihm, nicht wahr? Gott durchdringt alles. Es gibt keine Geheimnisse vor ihm, nichts, was verborgen werden kann, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde. Und gleichzeitig ist Gott nicht das, was er durchdringt, nicht wahr? Er durchdringt alles, ohne sich damit zu vermischen. Und schau, in der Person Jesu Christi ist der Grad der Durchdringung bei weitem größer und intimer als bei uns. Und die göttliche Natur durchdringt die menschliche Natur in der Person Jesus Christus. Aber nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Die menschliche Natur durchdringt nicht die göttliche Natur. Und so sind sie vereint in einer Person, Gott und Mensch, unterschieden und doch nicht geteilt. Und hier siehst du, dass die göttliche Natur weiterhin aktiv bleibt in Christus. Weiterhin übt Christus seine Eigenschaften aus. Und die menschliche Natur bleibt Mensch, mit einer vernünftigen Seele, mit einem Leib und begrenzt. Aber sie sind vereint in einer Person, Jesus Christus. Es gibt keine Veränderung im Wesen Gottes. In Christus wird das göttliche Wesen und das menschliche Wesen hypostatisch für immer vereint. Und Kyrill, er sagt es so und er drückt es, glaube ich, auch sehr treffend aus. Er sagt, der Logos, die zweite Person der Gottheit, bleibt, was es war. Was geschah, war dies. Bei der Menschwerdung fügte er, während er weiterhin ewig in der Gestalt Gottes existierte, hinzu, dass er die Gestalt eines Knechtes annahm. Sowohl vor als auch nach der Menschwerdung war er dieselbe Person, unverändert. Unverändert in seiner wesentlichen Gottheit. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der, der zuvor außerhalb des Fleisches existiert hatte, nun leibhaftig wurde. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Was für eine Herablassung. Was für ein Akt göttlicher Demut. Führt es uns nicht dazu, voll Staunen vor Christus zu stehen? Gott zu sehen, was er getan hat, dass Christus Gnade und Wahrheit geworden ist, leibhaftig geworden ist, dass er Mensch wurde. Und das muss uns zur Anbetung führen, wenn wir darüber nachdenken, was Christus geopfert hat, wie tief er sich herabgelassen hat, ja, wie er sich in diesem Sinne zu nichts gemacht hat, um uns Menschen, Sünder, entfremdet von Gott zu retten. Lass mich noch ganz kurz mit zwei Punkten der Anwendung schließen. Und ich möchte dich darum bitten, ernsthaft darüber nachzudenken. Wir haben über die herrliche Herablassung Gottes nachgedacht. Aber was bedeutet es für uns, wenn wir über Christus, über diese Menschwerdung nachdenken? Was bedeutet es für uns? Und ich möchte mich zuerst an Kinder Gottes wenden und dich dazu ermutigen, schau in den Kontext. Schau in den Zusammenhang, in dem Paulus das schreibt, was er schreibt. Was bedeutet es, dass Gott sich selbst erniedrigt und Mensch wurde? Schau, dieses Kapitel ist eine direkte Ermahnung. So soll unser Leben aussehen als Kinder Gottes. So sollen wir leben als Kinder Gottes mit dieser Gesinnung. Dieses Kapitel ist eine direkte Ermahnung an uns. Unsere Grundlage ist Christus und sein Werk und daraus folgt, wie wir leben und handeln sollen, indikativ und dann imperativ. Paulus sagt im Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Was er sagt ist, unsere Gedanken bestimmen unser Verhalten. Falsches Denken führt zu falschem Handeln. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken mit Wahrheit füllen, mit dem Wort Gottes füllen, dass wir auf unsere Gedanken Acht haben und aufpassen, was wir im Stillen und Geheimen denken. Wir können nicht anders handeln, als wir denken. Und wir können nicht richtig denken ohne Christus. Moral ohne Theologie ist nicht möglich. Und schau jetzt in der Weihnachtszeit, überall Lieder, geschmückte Bäume, Karten, Lichter, Geschenke und all das strahlt Wärme aus. Und es ist schön, keine Frage. Aber für viele ist Weihnachten nur das. Für uns als Christen ist es mehr. Es geht um die Herablassung Gottes, um sein Herz, das er offenbart hat. Haben wir diese Gesinnung Jesu Christi in uns? Sehen wir das Beispiel unseres Herrn, der sich für uns arm macht, der sich erniedrigt, um uns zu erheben? Geht unser Herz auf für andere? Geht unser Herz auf für andere? Setzen wir Zeit, Mühe, Fürsorge und Anteilnahme ein, um anderen zu dienen? Um ihnen zu helfen, selbst wenn es uns kostet. Weihnachten ruft uns nicht nur zum Feiern auf, sondern zum Leben in der Gesinnung Jesu Christi. Ein Leben, das sich selbst vergisst, um andere zu bereichern. Und der zweite Punkt an Nichtchristen, an diejenigen, die Christus noch nicht kennen als Herrn und Retter. Schau, wenn Gott sich so tief herabgelassen hat, um Sünder zu retten, was hindert dich daran, zu diesem demütigen Gott im Glauben zu fliehen? Was hindert dich daran, um Zuflucht bei diesem demütigen, gnädigen Gott zu finden? Denk darüber nach, ist es dein Stolz, der dich vielleicht fernhält? Er wird dir nichts bringen. Wie oft tarnt sich Selbstmitleid als Demut, während es in Wahrheit nichts anderes als Stolz ist? Wie oft tarnen wir uns mit Bescheidenheit, anstatt, ja, um unseren Stolz zu verbergen? Stell dir einen Mann vor, verletzt, sitzt in einem dunklen Raum, Tür ist verschlossen, er wartet, bis jemand kommt, sie öffnet und fragt, was los ist. Er wartet darauf, entdeckt zu werden, anstatt einfach selbst hinauszutreten. Und so bleibt er gefangen in diesem Zimmer, nicht weil niemand ihm helfen will, sondern weil sein Stolz ihn daran hindert, aufzustehen, auf andere zu schauen, zu Christus zu fliehen. Selbstmitleid ist keine Demut. Falsche Bescheidenheit ist keine Demut. Es ist Stolz in frommem Gewand. Und ist es vielleicht bei dir so? Sieh, was Gott getan hat. Sieh, was Gott getan hat in Jesus Christus, der Mensch wurde. Worauf wartest du? Was hindert dich? Flieh zu Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, bei dem unsere Seele wahrhaft Ruhe findet und Freude. Möge der Herr dieses Wort segnen. Amen.